Wie kann man rechtfertigen, dass man 20% mehr gibt? Erstens, es ist ein Arbeitsmodell, es ist eine Alternative, es ist für eine bessere Vereinbarung zwischen Familienleben und Berufsleben. Und ich glaube, wenn man überzeugt ist, dass Menschen mit Familien, mit Kindern auch so sehr kompetente Menschen sein könnten in dieser Position, dann muss man aber einen Schritt machen. Oder sonst muss man einfach sagen, wir wollen niemanden mit Familie da, weil es ist nicht, das kann man nicht vereinbaren. Und ich muss sagen, wenn man so mal 10 Stunden im Büro ist, plus am Abend unterwegs ist und noch ab und zu am Wochenende, dann muss man sich gut überlegen, ob man das allein machen will mit einer Familie. Und deshalb, es ist ein Modell. Und dieses Modell hat einen Preis. Und damit müssen wir schon mal als Arbeitgeber sagen, okay, wir wollen diese Menschen und wollen diese Menschen nicht.
Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela
und Romina von Women's Guide.
Die Teilzeitarbeit in der Schweiz hat in den letzten 30 Jahren stark zugenommen. Unter Teilzeit versteht man ein Arbeitspensum unter 90%. Und gemäß des Bundesamtes für Statistik betrifft die Teilzeitarbeit zum größten Teil Frauen. Das heißt, 2022 machten beispielsweise Frauen 73% der Teilzeiterwerbstätigen aus. Und die Hauptgründe dafür sind vorwiegend die Kinderbetreuung und andere familiäre Verpflichtungen. Oft bedeutet dies wiederum, dass eben spannende Führungspositionen, welche mehr als ein Teilzeitpensum benötigen würden, nicht von Frauen ausgeübt werden können. Und eine mögliche Antwort auf diese Herausforderung könnte das Jobsharing oder auch Topsharing sein. Der Begriff Jobsharing bezieht sich auf zwei oder mehrere Mitarbeitende, die sich eine Vollzeitstelle mit voneinander abhängigen Aufgaben und gemeinsamen Verantwortlichkeiten teilen. Topsharing hingegen steht für Jobsharing in Positionen mit hoher Verantwortung, die auch Mitarbeitendenführung einschließen. Mit Rebecca Fessler und Muriel Beretas, die Co-Leiterinnen der Kulturabteilung der Stadt Zürich, wollen wir aus der Praxis erfahren, wie Job- und Topsharing funktioniert, was in der Praxis die Vorteile von diesem Arbeitsmodell sind und wo die Herausforderungen liegen. Herzlich willkommen, Rebecca und Muriel. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Angela und liebe Romina.
Rebecca und Muriel, stellt euch doch selber kurz vor, wer seid ihr und wie seid ihr zu dieser Position im Jobsharing gekommen?
Ja, mein Name ist Rebecca Fessler. Ich bin 48 Jahre alt, Mutter von zwei Teenagern. Ich habe ursprünglich mal Germanistik, Volkswirtschaftslehre und Theaterwissenschaft studiert. Und seit 20 Jahren bin ich in verschiedenen Funktionen in der Kultur tätig, insbesondere in der Kulturförderung und nach mehreren Jahren für eine private Förderstiftung, nun seit bald 2 Jahren bei der Stadt Zürich als Co-Direktorin Kultur der Abteilung Kultur der Stadt Zürich.
Und mein Name ist Muriel Beretas. Ich arbeite seit etwa 30 Jahren in der Kultur. Ich habe Sozialarbeit studiert und Kulturmanagement. Und ich war in verschiedenen Funktionen im Kulturbereich tätig. Ich habe es für Künstler, Künstlerinnen gearbeitet, in einem Theater als Kuratorin geschafft und noch ein paar Jahre in der Förderung schon gearbeitet. Und ich bin auch Mutter, einem 5-jährigen Sohn.
Ja, und wie sind wir zu dieser Position gekommen? Die Stadt Zürich hat diese Stelle, hat in der Ausschreibung geschrieben, dass auch Bewerbungen als Topsharing willkommen seien. Das haben wir so im Stelleninserat gelesen. Und da haben wir uns angesprochen gefühlt und haben gedacht, wir packen diese Chance. Wir haben, Muriel und ich haben schon früher mal ein paar Jahre zusammengearbeitet bei einer Organisation namens RESO, Tanznetzwerk Schweiz. Wir sind dann beide weitergezogen, in Kontakt geblieben, hatten eigentlich immer Lust, mal wieder was zusammenzumachen. Und es war auch für beide Zeit für eine neue berufliche Herausforderung. Und so haben wir diese Chance gepackt.
Und vielleicht als kleine Ergänzung, für mich war es klar, dass was ich nicht mehr wollte, und das hatte nicht unbedingt mit der Familie oder dem Kind zu tun, ich wollte nicht mehr so mal so eine Position, eine Kaderfunktion allein verantworten. Das war wirklich so sehr klar für mich. Und deshalb war den Jobsharing wirklich richtig.
Du sagst, für dich war es klar, dass du das nicht mehr wolltest. Was waren die Gründe dafür? Hast du das davor alleine gemacht?
Genau, ich hatte schon mal solche Funktionen in der Vergangenheit und das war mir klar, dass solche Funktionen bedeuten eigentlich nicht, dass es keine 100% Stellen, sondern es geht eigentlich 7 Tage, ist man beschäftigt damit und vor allem im Kulturbereich gibt es noch sehr viele repräsentative Aufgaben am Abend oder am Wochenende. Und ich wollte auch ein Sozialleben. Ich brauchte auch eine Abwechslung, um eine bessere Gleichgewichtung zu haben. Das war mir wirklich sehr wichtig. Und auch wenn ich arbeite sehr gerne. Also über Studien waren nicht das Thema. Es ging mehr um wirklich auch Raum für etwas anderes zu haben.
Ihr führt gemeinsam einen Job aus, ihr teilt euch eine Aufgabe, ihr teilt euch Verantwortung, eben auch repräsentative Auftritte. Wie habt ihr das aufgeteilt oder worauf habt ihr dabei geachtet, wie ihr das aufteilt?
Es war schon ein ziemlich langen Prozess eigentlich im Sinne der Vorbereitung. Wir haben viel Zeit für die Vorbereitung investiert. Es war uns wichtig, dass wir den Job kennen und verstehen, bevor wir diese Aufteilung machen. Und das muss man nicht unterschätzen, weil im Top-Sharing ist es oft eben, es sind Kaderfunktionen, es sind ziemlich anspruchsvolle Jobs. Und wenn man anfängt, hat man schon mal eine Menge zu tun und sich noch Gedanken zu machen, okay, wie teilen wir uns den Job, vielleicht ein bisschen zu viele Elemente gleichzeitig. Deshalb, wir wollten auch in der Vorbereitung, bevor wir angefangen haben, uns da Gedanken machen. Und wir haben Prinzipien im Vorfeld definiert. Wir haben gesagt, eben für die Erfüllung der Gesamtaufgabe nehmen wir eine gemeinsame Verantwortung. Wir haben eine Stimme. Das war uns wichtig. Wir wollen eine sehr klare Aufteilung der Aufgaben, der operative Geschäfte und so weiter. Wer wird in welchem Gremium sitzen, wer wird für welchen Dossier zuständig. Also wir haben auch wirklich manchmal so banale Aufteilungen, mehr im Sinne, sie ist mehr Finanz, ich bin mehr HR und so weiter. Wir wollten auch, dass unsere Mitarbeiterin eine Ansprechperson haben. Auch wenn wir manchmal Sitzungen zu zweit haben mit denen, aber wenn es irgendwas schief geht oder ein Problem ist, sie wissen, das ist meine Linienvorgesetzte, das ist meine Ansprechperson. Und ich glaube, das Wichtigste war das Thema Entscheidungsprozesse. Wie entscheidet man? Wann kann ich allein entscheiden? Wann soll ich Rebecca informieren? Wann soll ich sie konsultieren? Und wann entscheiden wir gemeinsam? Und bei uns, weil es ist uns wichtig, dass wir diese Jobsharing auch ernst nehmen im Sinne also dass wir nicht uns ständig verdoppeln, ist das Gemeinsame sehr klein. Und wir sind sehr autonom in unseren auch Arbeitsweise. Genau, so sind wir vorgegangen und dann nachher, wie genau, das ist eine Mischung zwischen Wünschen, was möchten wir gerne machen, zwischen Kompetenzen, wo sind wir gut, wo sind wir vielleicht weniger gut und natürlich auch Strategie, weil das war, also man hätte auch entscheiden können, wir haben eine Innenministerin und eine Außenministerin oder nein, wir wollen beide so präsent sein, auch extern und das ist die Strategie, die man auch treffen muss.
Ich kann mir vorstellen, Auch wenn ihr vieles ganz klar aufgeteilt habt, ist es wichtig, sich gegenseitig informiert zu halten und zu kommunizieren und ja, gewisse Entscheidungen eben auch gemeinsam zu treffen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch schon mal zu einem Konflikt gekommen oder man hatte andere Auffassungen. Wie seid ihr damit umgegangen oder welche Rolle spielt Kommunikation und wie ist es im Umgang mit Konflikten?
Also Kommunikation ist eine ganz wichtige Herausforderung. Kommunikation zwischen uns beiden, aber natürlich auch Kommunikation dann mit dem Team, sei es die Geschäftsleitung, das Kader, damit die sich auch immer mit einbezogen fühlen und nicht denken, ja, die zwei, die handeln jetzt da hinter verschlossener Tür alles alleine aus. Wir haben in den Vorbereitungen auch eine gemeinsame Führungskultur entwickelt. Wir haben dieses Thema da stark reflektiert und uns Gedanken dazu gemacht. Und wir haben auch konkrete Spielregeln abgemacht, wie wir im Alltag zusammen kommunizieren wollen, zu zweit, Muriel und ich. Also anrufen am Freitag heißt, es ist etwas ganz Wichtiges und wenn es einfach eine Information ist zum Beispiel oder etwas, das man deponieren möchte, dann hinterlegen wir einfach eine Sprachnachricht. Vielleicht auch ein Detail, aber solche Regeln, dass wir dasselbe darunter verstehen, das war uns ganz wichtig. Wir nutzen auch die Vorteile der heutigen Zeit, kollaborative Technologie, also wir führen gemeinsam ein OneNote. Das erleichtert die Zusammenarbeit für gemeinsame Pendenzenlisten, Vorbereitungen von Sitzungen, gemeinsame Informationen zu Schnittstellenthemen. Da suchen wir einfach viele auf diesem Weg, uns auch mitzunehmen, so gut es geht. Aber ja, Konflikte oder ich würde sagen eher Missverständnisse kann es natürlich geben. Und da ist einfach wichtig, dass man sie rasch anspricht und nicht irgendwie die Faust im Sack macht. Und wir haben mit anderen Co-Leitungen schon gesprochen, die uns von Anfang an empfohlen haben, dann auch ein Coaching zu nehmen bei Bedarf. Und das war bei uns bis jetzt aber zum Glück kaum notwendig.
Ihr habt es vorhin gesagt, in der Stellenausschreibung war dies angekündigt, dass auch eben Jobsharing, Topsharing willkommen ist. Und obwohl das willkommen war, wurde das dann in den Medien doch teilweise kritisiert, dass jetzt zwei Frauen mit einem Pensum von 120% Nachfolgerinnen von einem Mann, das Geschlecht kann man da vielleicht auch ausklammern, aber Nachfolgerinnen von einer Position 100% werden. Was wurde genau kritisiert und wie seid ihr mit dieser Kritik umgegangen?
Diesen Spruch haben wir schon ein paar Mal gehört. Es braucht zwei Frauen, um einen Mann zu ersetzen. Und ich glaube, es waren weniger die Medien, es waren dann eher die in den Kommentarfunktionen der Medien, wo das gesagt wurde. Das war schon befremdlich. Aber gleichzeitig haben wir so viele positive Reaktionen erhalten, so viele Gratulationen von Frauen und von Männern. Und ja, das war einfach deutlich zahlreicher. Ich glaube, ein Teil davon ist auch, weil wir bei der öffentlichen Verwaltung arbeiten und man da aus gewissen Gesellschaftskreisen natürlich besonders kritisch immer schaut, wenn die Verwaltung noch mehr Stellenprozente schafft. Also die Verwaltung bläht sich jetzt wieder auf, jetzt sind zwei Frauen zusammen 120%. So gesehen darf man das auch nicht allzu persönlich nehmen. Und bestärkt hat uns, dass die Stadt Zürich dieses Modell überhaupt ermöglicht und diesen Weg überhaupt geht.
Kann ich noch kurz ergänzen? Die Stadt hat sich auch jetzt kürzlich auch entschieden, eine Art so Kontingent von Prozenten, also die Stadt unserem Departement, ein Kontingent von Prozenten zur Verfügung zu stellen für Jobsharing. Also wenn eine Person die Position besetzt, dann wird zu 100% und wenn es ein Jobsharing ist, dann sind diese plus 20% so mal vorhanden. Das finden wir ein sehr vernünftiges System, weil es ist, es unterstützt eben diese alternative Arbeitsweisen.
Ich habe noch eine Frage. Ihr habt gesagt, eben, dass ihr die Aufgaben, wie ihr die so ungefähr aufgeteilt habt, wie macht ihr das mit nenne es jetzt mal Präsenzzeiten, also habt ihr wie auch fixe Tage, die ihr im Büro oder vor Ort oder ansprechbar seid? Wie handhabt ihr das?
Also unsere Absicht, und das war auch machbar beruflich und auch nicht beruflich, unsere Absicht ist, dass es das Leben unserer Kollegen auch nicht zu kompliziert macht. Also wenn wir wirklich strikt je zweieinhalb Tagen oder drei Tagen ins Büro sein würden, dann wäre es fast unmöglich, gemeinsame Sitzungen zu treffen und so weiter. Und wir haben uns entschieden für vier Tage Präsenz. Ich arbeite vier Tage, aber dafür viel weniger Stunden. Das ist mein Modell. Ich komme später im Büro und gehe nicht zu spät. Und Rebecca hat ein bisschen eine andere Aufteilung. Aber im Prinzip, außer am Freitag, sind wir fast alle, also fast immer beide da. Und dann findet man Tage für Sitzungen. Aber wir haben auch innerhalb der Abteilung so mal entschieden, wir haben Tage, wo alle präsent sein sollen, damit wir auch gemeinsame Sitzungen organisieren können. Ich glaube, das Problem ist auch so jetzt mit den Homeoffice-Regelungen, und wir haben sowieso viel Teilzeitarbeit im Kulturbereich. Das betrifft nicht nur unseren Jobsharing, so. Wir müssten auch andere Lösungen finden. Aber ich glaube, das ist unser Kompromiss, und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es ist fast nötig. Also ich glaube, anders würde es wirklich schwierig sein.
Genau, aber man kann schon sagen, das ist für uns eigentlich die Hauptherausforderung. Also nicht das gemeinsam führen oder gemeinsam Verantwortung tragen, wie das ja auch andere Co-Leitungen in Vollzeitstelle oder 80-90% machen, sondern eben der Aspekt der Teilzeit. Und ja, das mit diesen 60% kann man natürlich dann nicht immer so genau nehmen, um das auch zu ermöglichen. Aber insgesamt die Entlastung und Möglichkeit, die überwiegen. Das Positive überwiegt deutlich davon.
Ja, bleiben wir gleich bei den Vorteilen. Wo seht ihr diese? Und eben, Muriel, du hast vorhin gesagt, das Departement spricht jetzt, wenn es im Jobsharing der Job gemacht wird, zusätzliche 20%. Was rechtfertigt diese 20%? Oder wieso lohnt es sich, diese zusätzlichen 20% zu finanzieren? Das wird ja auch oft kritisiert. Ja, dann wird es teurer, wenn man Jobsharing-Modelle anbietet.
Kurz zu den Vorteilen. Es ist natürlich sehr persönlich. Sie gelten nicht für alle gleich, aber ich habe das eine schon mal erwähnt, das ist diese gewisse Entlastung. Also wenn man in einer Kaderfunktion ist, ich finde es so mal wirklich, es ist eine andere Situation, Ausgangslage, wenn man so mal 60% mit viel Druck und hoher Verantwortung unterwegs ist, als wenn man 100% tätig ist. Das andere ist, es ist schon mal eine starke Unterstützung. Wir sind nicht alleine bei schwierigen Entscheiden, und ich habe auch das Gefühl, man trifft dem schneller, diese schwierige Entscheidung, weil man kann eine zweite Meinung noch holen, kann sich abstützen. Und klar, oft gibt es ein Team auch dafür, aber es sind einige, wo da ist die Führung so mal allein zuständig. Das ist wirklich, also das finde ich eine sehr große Erleichterung. Die Komplementarität bei den Kompetenzen. Also ich sehe wirklich, also noch mehr sehe ich, wo meine Schwäche sind, seit ich mit Rebecca arbeite, weil sie kann Dinge so gut machen. Für mich ich würde viel mehr Zeit brauchen, und ich erhoffe auch umgekehrt, aber da weiß ich nicht, das muss sie sich äußern. Nein, diese Komplementarität in der Kompetenz, das ist ein Geschenk, wirklich. Und auch in der Persönlichkeit. Und was auch sehr schön ist, finde ich, man denkt viel mehr als Team, weil als Duo ist man nicht unbedingt als Gesicht wahrgenommen. Also vorher, das war so mal eine Persönlichkeit, die wirklich diese Kultur der Stadt Zürich vertreten ist. Jetzt sind wir zwei, und vielleicht nimmt man uns anders wahr, aber dafür verstärken wir auch diese Teamkultur, diese Arbeitskultur. Wir als Team tragen alle so mal die Verantwortung von dieser Kulturförderung da. Und das entspricht auch unseren Werten und unseren Führungsprinzipien. Wie kann man rechtfertigen, dass man 20% mehr gibt? Erstens, es ist ein Arbeitsmodell, es ist eine Alternative, es ist für eine bessere Vereinbarung zwischen Familienleben und Berufsleben. Und ich glaube, wenn man überzeugt ist, dass Menschen mit Familien, mit Kindern auch so sehr kompetente Menschen sein könnten in dieser Position, dann muss man da einen Schritt machen. Oder sonst muss man einfach sagen, wir wollen niemanden mit Familie da, weil es ist nicht, das kann man nicht vereinbaren. Und ich muss sagen, wenn man so mal 10 Stunden im Büro ist, plus am Abend unterwegs ist und noch ab und zu ein Wochenende, dann muss man sich gut überlegen, ob man das allein machen will mit einer Familie. Und deshalb ist es ein Modell. Das Modell hat einen Preis. Und damit müssen wir schon mal als Arbeitgeber sagen, okay, wir wollen diese Menschen und wollen diese Menschen nicht. Und deshalb, sonst will ich nicht zu viel so mal begründen, warum die 20% rechtfertigt sind. Dennoch muss ich sagen, die 20%, ich habe das Gefühl, aber das ist wirklich meine sehr persönliche Einschätzung und wir werden das nie belegen können. Ich glaube, ich bin viel effizienter. So. Viel effizienter. Ja. Als wenn ich allein 100%. Ich würde nicht die Energie haben, dass ich habe. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich habe es viel mehr, also wir haben zu zweit viel mehr angepackt, als was ich mal hätte allein machen können. Und vor allem bei großen, komplexen, exponierten Dossiers. Ich glaube, wenn ich hätte allein gewesen und hätte so mal in derselben Woche mal alle, die auf uns so gekommen sind, seit wir angefangen haben, weiß ich nicht, ob ich noch der Lust gehabt hätte, noch etwas zusätzlich, noch eine große Kiste anzupacken. Ich hätte wahrscheinlich lieber gesagt, versuche ich schon mal das Ganze zu stabilisieren.
Die Schwierigkeit ist schon eben 20%, sprich je 10%, sprich eigentlich 4 Stunden die Woche. Die brauchen wir natürlich für Austausch, aber auch um an gewissen Sitzungen gemeinsam teilzunehmen, für die Geschäftsleitung, für unsere Vorgesetzte, für spezifische Strategiesitzungen. 4 Stunden ist nicht wahnsinnig viel in einer Woche. Aber diese 20%, die sind bezifferbar, das kann man eben berechnen in Zahlen. Der Mehrwert, den man aber damit leistet, wie Muriel ausgedrückt hat, um attraktiv zu sein für einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, also andere Leute dann auch irgendwie dazu zu motivieren, für diese Firma oder auch für die Verwaltung zu arbeiten und eben die Qualität der Arbeit bei gerade so herausfordernden und komplexen Themen, die wird nur mit der Zeit vielleicht ersichtlich, aber die kann man dann nicht irgendwie dem Parlament gegenüber oder einer Geschäftsprüfungskommission oder so direkt ausweisen. Aber wir sind überzeugt davon und bringen einfach gemeinsam mehr Kompetenzen und Erfahrungen mit.
Vielleicht noch ein Punkt, was ich interessant finde im Vergleich für mich mit der meine vergangene Funktion, es ist die interne Kommunikation. Mit Rebecca, wir haben am Anfang gedacht, wir können nicht einfach so mal ein starken Duo sein, das sich gegenseitig verstärkt und dass wir zusammentauschen und so und die anderen sind ausgeschlossen. Das ist ein Risiko natürlich, weil dann hat man eine Ansprechperson sehr nah mit absolut Vertrauen und so. Und dann man könnte schon mal in diese Bubble, in diese Cocoon so mal sich einsperren. Wir haben es umgekehrt gedacht, wir müssen schauen, dass wir nicht zu viel Zeit investieren, um uns gegenseitig zu informieren, sondern dass alle Informationen dienen auch andere Gruppen innerhalb des Teams, sei es die Geschäftsleitung oder sogar, wir haben auch einen Infopoint eingeführt, wo alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen informiert sind über Aktualität und so weiter. Und wir eigentlich die Updates machen wir fast nicht mehr. Wir machen es innerhalb der Geschäftsleitung oder so und stellen sicher auch, dass diese Informationen, die wir haben, auch zugunsten den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen so mal kommen. Und das ist super für die Kommunikationskultur innerhalb der Abteilung.
Ich persönlich finde es sehr schön, Muriel, auch wie du gesagt hast, das ist auch eine Haltungsfrage, oder? Will man diese Personen in Führungspositionen haben und sieht auch die Vorteile darin, will man das fördern als Unternehmen oder als Verwaltung? Ja, dann lohnen sich diese 20%, auch wenn sich diese vielleicht nicht auf den ersten Blick monetarisieren lassen. Mhm. Es hört sich sehr gut an, was Sie jetzt alles gesagt haben. Wir haben schon über Herausforderungen gesprochen, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, nebst eben dieser Präsenz und auch, dass die Kommunikation sicher, ja, dass man da gewisse Skills mitbringen muss in der Kommunikation. Ihr seid jetzt 2 Jahre in diesem Amt. Gibt es noch andere Herausforderungen, die ihr jetzt, mit denen ihr konfrontiert wart?
Ich finde, dass es auch nach 2 Jahren immer noch schwerfällt, die Pensen einzuhalten. Natürlich war uns von Anfang an bewusst, auch bei Teilzeit sind Kaderstellen leisten immer etwas mehr. Das darf auch so sein. Aber die Akzeptanz im Umfeld, dass Personen in Kaderfunktionen nicht immer ansprechbar sind, die ist noch nicht immer gleich da oder wird nicht immer gleich mitgedacht, eben auch um Sitzungstermine abzumachen. Es ist klar, es braucht Vertrauen, wenn man so zusammen eine Abteilung leitet. Es braucht viel Vertrauen, weil man gegenseitig eben zusammen eine Verantwortung trägt für Entscheidungen, manchmal auch Entscheidungen mitträgt, die die Partnerin getroffen hat. Und da braucht es manchmal auch eine gewisse Großzügigkeit und zu denken, ich hätte das jetzt anders gemacht, aber es ist gut so, wie das Muriel gemacht hat und umgekehrt. Und das sind sicher Herausforderungen, ja.
Ihr habt es vorhin schon angetönt, dass die Stadt Zürich oder bei euch im Departement eben das auch fördern will. Wird das generell bei der Stadt Zürich gefördert oder ist das jetzt mehr so im Kulturbereich, wo man sagt, ja, wir sind da auch Vorreiterinnen oder Vorreiter, oder ist es generell in der Stadt Zürich unterdessen, wie soll ich sagen, an der Tagesordnung, diese Top-Sharing-Positionen zu fördern? Gibt es da viele, also wenn ihr so um euch herum schaut, die so arbeiten, oder seid ihr da noch so ein bisschen ein Novum?
Soweit wir es wissen, waren wir so mal der erste Top-Sharing in der Stadtverwaltung, aber dafür gab es schon mal viele Co-Leitungen. Also diesen Schritt wurde schon mal gemacht, also dass diese geteilte Verantwortung der Führung, also dass 2 Stellen dann auf Führungsebene mal neu positioniert wurden und zusammen die Verantwortung übernehmen. Und es sind, also intern, wir merken, es sind immer wieder neue Infoveranstaltungen so über diese Möglichkeit. Was fehlt, also das war interessant, Rebecca, wir waren mal an eine Infoveranstaltung, wo 2 Co-Leitungen haben berichtet über die Vor- und Nachteile des Modells. Und dann plötzlich haben sie mal gesagt, ich finde da eigentlich, Co-Leitungen sind gut, aber Top-Sharing, das für sie kommt wirklich nicht in Frage, das funktioniert nicht. Wir waren da und dachte, ah ja, interessant. Also es ist auch ganz viel, also Leute können sich noch wenig vorstellen über, also diese, wie funktioniert es wirklich? Wie kann's funktionieren? Und da glaube ich, ist eher das Problem. Co-Leitung, das kann man sich ein Bild machen. 2 Funktionen, eine gemeinsame, eine geteilte Verantwortung, das ist okay. Aber dass man wirklich so mal wie uns nimmt einen Job und teilt es in 2 und schaut, dass das funktioniert, das glaube ich, macht noch ein bisschen Angst. Und vielleicht funktioniert auch nicht für alle Jobs. Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das müssen wir mal, also muss es auch je nach Funktion so mal geprüft, ob es effektiv möglich ist.
Ja, und diese Co-Leitungen, die wir in der Verwaltung kennen, die haben dann meistens, ich würde jetzt sagen 80%, nicht immer 100, 80% ist schon ziemlich üblich, zumindest in Zürich in der Verwaltung. Aber wie gesagt, die haben dann ihre eigenen Aufgabenbereiche plus diese gemeinsame Führungsfunktion. Ja.
Bei Jobsharing denkt man ja eben oft an eine Stelle, die geteilt wird, sei es jetzt 50-50 oder 60-60, je nachdem, sagen wir mal, wie großzügig der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ist. Kennt ihr noch andere Varianten oder Möglichkeiten, wo ihr wisst, das wird auch gelebt? Vielleicht andere Aufteilungen oder?
Ich kenne jetzt persönlich keine Aufteilung, wo man sagt, okay, man hat 100 und man macht da aber 70-30 oder 60-40 daraus. Wir wurden das auch gefragt im Bewerbungsprozess, wie wir uns dann aufteilen möchten. Und wir dachten da einfach auch, das könnte dann ein gewisse Fälle geben. Eben jemand ist mehr präsent, jemand übernimmt dann doch automatisch mehr die Führung. Wir kennen auch gemischte Teams, also es müssen ja heute auch nicht immer nur Frauen sein, die sich eine Stelle teilen. Es können auch eine Frau und ein Mann sein oder durchaus auch zwei Männer, weil die sind ja heute oft auch interessiert daran, Familie und Beruf oder Privatleben unter einen Hut zu bringen. Und wo ich ein großes Potenzial sehe, auch wenn ich da noch keine Beispiele habe, ist so für ein Generationenmodell. Also eine jüngere Person im Sinne einer Nachwuchsförderung und eine ältere Person, die vielleicht auch im Arbeitsprozess bleiben möchte, im Sinne einer Bogenkarriere, aber dann vielleicht eben ein Glied zurück, Teilzeit, mehr Know-how übergeben. Das würde mich persönlich sehr mal interessieren und ich denke, das wären auch gute Möglichkeiten. Auch in unserer gesellschaftlichen Frage, wie lange sollen Menschen arbeiten, wie lange können Menschen arbeiten, mit Blick auf die AHV-Entwicklung etc.
Sehr spannend, was du gerade ausgeführt hast, Rebecca. Gibt es noch andere Arten von Potenzial, die ihr für unsere Gesellschaft in diesem Modell sieht oder warum ihr euch unbedingt wünschen würdet, dass das noch mehr gelebt wird?
Also wir beschäftigen uns auch manchmal mit der Frage, wie gelingt es, ein Arbeitsteam noch diverser zu gestalten, als es heute ist. Wir sind in einem Team mit Menschen, die alle sehr leistungsfähig sind, sehr leistungsfähig sein müssen auch. Und trotzdem ist es klar, das ist nicht unbedingt das Abbild der Gesellschaft. Und denkbar, oder das ist für mich mehr eine Vision, als dass das etwas ist, das wir im Moment bereits umsetzen können. Aber in Richtung, sagen wir, ein Mensch vielleicht aus einer anderen Kultur, der auch die Sprache oder die kulturelle... Nein, Muriel, ich meine nicht. Vielleicht auch so die Verwaltung, die Arbeitskultur mehr kennenlernen muss. Oder ein Mensch mit einer Beeinträchtigung, der vielleicht für gewisse Dinge länger Zeit braucht. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, das wären auch Potenziale, um sich so Aufgaben zu teilen.
Ja, wenn ich da ergänzen kann, ich finde, wir arbeiten in sehr fachspezialisierten Bereichen, wo die sind wenige Leute, die wirklich so mal diese Portfolio von Kompetenzen haben im Sinne der Lebenserfahrung oder eben. Und oft hat man wirklich Mühe, auch so die richtigen Profile zu finden. Und vielleicht muss man sich überlegen, okay, dann ist es auch eine Möglichkeit, durch diese mehr Tandem die Leute eine Form, also die Leute einzuarbeiten. Und das sehen wir schon mal wirklich ein großes Potenzial. Und nicht nur eben, das sind Leute, die vielleicht so mal wirklich die Kompetenzen haben, in eine Kaderfunktion zu sein, aber es fehlt ein Teil, ein wichtiges Teil in den Kompetenzen, in den Profil.
Ich glaube auch, dass das ganz oft der Fall gibt, dass gewisse Menschen sich gar nicht in eine Kaderposition trauen, weil ihnen gewisse Bereiche nicht liegen, oder? Ihr habt jetzt auch gesagt, eine macht mehr HR, die andere mehr Finanzen. Und wenn man jetzt irgendwie Angst davor hat, einen Bereich zu leiten, weil einem die Zahlen nicht liegen, glaube ich, ist da ein Riesenpotenzial, dass man eben Leute mit sehr, sehr guten Kompetenzen reinbekommt, die dann sich sicher fühlen, weil sie ein Pendant haben, das eben den anderen Teil übernimmt.
Alles sehr spannend. Wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss des Interviews und wir wollen noch mal ganz konkret werden. Uns interessiert, wie kann ich vorgehen, wenn ich jetzt mich für Jobsharing oder eben Topsharing interessiere? Wie muss ich mich da auf eine Stelle bewerben? Also ist es nur möglich, wenn das explizit so in der Stellenausschreibung erwähnt ist? Oder darf man auch so mutig sein, sage ich jetzt mal, und sich als Jobsharing-Pendant bewerben, wenn das gar nicht so explizit erwähnt ist in der Stellenausschreibung?
Also ich würde unbedingt versuchen, weil ich glaube, wenn eben vor allem so mal, wenn es Stellen gibt, die ein bisschen so mal spezifisch sind, wie unsere, dann hat man noch mehr Chancen. Aber bei uns was gut funktioniert hat, ist, glaube ich, die Komplementarität unserer Lebensläufe. Wenn man, wir haben es einfach so, wir haben diese Ausschreibung gesehen und gesagt, oi, wenn wir unsere zwei Lebensläufe fusionieren und versuchen, einen Brief zu machen, und man sagt, wir sind Rebecca und Muriel und zusammen haben wir das gemacht, das war so wow. Also so, zumindest hatten wir das Gefühl. Aber wir wurden auch eingeladen. So. Ich glaube, das hat auch einen kleinen Wow-Effekt gemacht. Nein, also eben, das muss man nicht unterschätzen. Was zwei, also diese zwei Portfolio von Kompetenzen bedeuten, das würde ich unbedingt probieren. Was ich nicht unterschätzen würde, also für mich zum Beispiel, aber das ist auch sehr persönlich, ich würde mich nicht in ein Top-Sharing, nämlich in einen Job mit viel Druck und viel Verantwortung bewerben mit jemandem, das ich gar nicht kenne. Dies wird ja sprechen übrigens die Jobsharing-Agenturen, die sagen, nein, man kann auch so Matchmaking machen und es funktioniert sehr gut. Und es sind auch Leute, die sich gar nicht kannten und können sehr gut miteinander arbeiten. Ich glaube, also für mich, was wichtig ist und was, wo ich merke in den Alltag, dass ich weiß, was sind die Stärke und die Schwäche von Rebecca. Und ich glaube, so mal umgekehrt, wir haben auch darüber reflektiert, darüber auch geredet, es war auch nicht immer einfach, auch dass man das benennen kann und sagen, was uns gefällt vielleicht weniger oder wo wir Zweifel haben. Das ist so wichtig. Und wie kommt man zu diesem Vertrauen, dass man in der Lage ist, sehr schnell das zu formulieren, zu identifizieren? Weil wenn es Druck gibt, dann hat man keine Zeit dafür. Und man hat keine Zeit, noch eine Paartherapie zu machen und man dann auch, und man muss auch, ja, man muss auch an unsere Beziehung, also wir haben eine Beziehung, wir sind ein Paar beruflich und wir müssen diese Beziehung pflegen. Und deshalb ist es wichtig, dass man weiß, wo sind wirklich diese Schwäche und dass man auch da uns gegenseitig schützt vor Krisen und so weiter. Deshalb, ich würde mal sagen, ich glaube, wichtig ist zuerst mal sich zu fragen, was ist meine Erfahrung mit dieser Person? Habe ich gemeinsame Werte? Teilen wir ähnliche Visionen? Was ist unsere Komplementarität? Was ist die Schwäche? Was ist unsere Stärke? Wo sind wir gut? Wo sind wir schlecht? Was machen wir gerne? Was machen wir nicht gerne? Und kann man das so wie zwei Stücke in einen Puzzle zusammenbringen? Und diese Frage würde ich wirklich vor der Bewerbung vielleicht mit dann guten Essen und vielleicht ein paar Alkohol für die Alkohol trinken noch dazu, aber es wirklich sehr ehrlich ansprechen.
Ja. Genau, kann ich 100% unterschreiben. Das ist wichtig für dieses Team, das am Start steht. Das ist aber auch wichtig für den potenziellen Arbeitgeber, die potenzielle Arbeitgeberin, weil das wird man spüren im Bewerbungsprozess, ob es einfach ein paar schöne Stichworte sind oder ob die beiden Menschen wirklich zusammen funktionieren. Und letztendlich muss dieses Vertrauen dann auch da sein, dass man eine Aufgabe in die Hände von zwei Personen gibt, die das eben auch zusammen können und sich nicht einfach dann zu stark die Ressourcen darauf zu verwenden, zusammen zu funktionieren, sondern wirklich für die Sache.
Und wo findet man gute Informationen oder Inputs? Also ich finde das nicht so einfach, weil es eben doch ein Modell ist, das noch nicht so oft gelebt wird oder man in der Praxis also antrifft. Und ja, wie kann ich mich da informieren, wie ich an diese Sache herangehen kann? Natürlich neben diesem, sage ich jetzt mal, persönlicher oder Beziehungslevel, also ganz praktisch auch, wo kann ich mir diese Inputs holen?
Also wir haben da recherchiert und sind damals auf den Verein goforjobsharing.ca gestoßen. Go for Jobsharing bietet Beratung und Coachings an. Und wir haben uns eigentlich in der Vorbereitungsphase, bevor wir die Stelle angetreten sind, hatten wir ein paar Coachingstunden und können das sehr empfehlen. Auch gerade dann für praktische Tipps, eben wie kommuniziert eine Co-Leitung, ein Top-Sharing effizient zusammen für die Führungskultur, haben wir da wertvolle Impulse bekommen. Und auf der Webseite von Go for Job Sharing gibt es auch weiterführende Links, Buchtipps, Ratgeber. Das Projekt wird übrigens unter anderem durch das Eidgenössische Büro für Gleichstellung von Frau und Mann mitfinanziert und unterstützt.
Super, vielen Dank. Wir kommen zur letzten Frage und die letzte Frage ist immer die gleiche. Unsere Plattform Women's Guide soll Frauen inspirieren, ihren eigenen Lebensweg authentisch zu gehen und ihr persönliches Potenzial zu entfalten. Und wir fragen euch, wer hat euch bisher oder immer noch inspiriert, euren Lebensweg so zu gehen, wie ihr ihn geht?
Also ich kann da keine spezifischen Namen nennen. Ich kann einfach sagen, mich inspirieren Frauen, die mir begegnen, bei denen ich das Gefühl habe, die nehmen sich auch den Raum, den Weg zu gehen. Die trauen sich das zu, die beschränken sich nicht selber mit so, ach, ich kann doch das nicht, sondern also die sich nicht durch Selbstkritik zu stark einschränken vielleicht und die sich auch vom Anspruch verabschieden, dass sie dann in jedem Lebensbereich erfüllen müssen, in jedem Lebensbereich perfekt sein müssen. Also ein bisschen Mut zur Lücke, das ist nicht so einfach für uns Frauen.
Ja, und für mich, ja, es ist vor allem so, ich bin mit vielen Frauen aufgewachsen, so, das war vor allem meine Mutter und meine Tanten. Und das war diese Tanten waren sehr eigenständige Frauen damals. Und eine war Missionär, eine ist wirklich durch die Welt gereist und so. Und das hat mich immer so motiviert, auch sehr schnell eigenständig zu werden und selber so mal meine Studium zu finanzieren und meine eigene Autonomie zu finden. Und ja, die sind meine Inspirationen und immer noch meine Inspirationen.
Sehr schön, vielen Dank.
Liebe Rebecca und liebe Muriel, wir danken euch von Herzen für dieses spannende Gespräch und diese Zeit. Romina und ich sehen auch noch ganz viel Potenzial in diesem Arbeitsmodell und deshalb wollten wir unbedingt schon lange wieder mal ein Interview machen, weil es nicht ganz so einfach ist, auch Leute zu finden, die diese Jobsharing oder Topsharing machen. Und freut uns umso mehr, dass wir von euch lernen durften, wie das in der Praxis aussieht. Und wir wünschen euch weiterhin viel Freude und Spaß und Erfolg in dieser Funktion.
Vielen Dank auch für diese spannende Diskussion. Danke.
Vielen Dank. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir wünschen dir ganz schöne Weihnachten und einen gelungenen Start ins neue Jahr. Wir freuen uns wie immer auf dein Feedback per E-Mail auf info@womensguide.ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auch auf unserer Webseite. Und in diesem Sinne, stay inspired and connected.